Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext berichtet uns von einem Abschnitt der zweiten Missionsreise des Paulus. Und dieser Abschnitt beginnt in einer Krise und er führt schließlich aus dieser Krise heraus. Die Krisensituation besteht darin, dass Paulus und sein Missionsteam, bestehend aus Silas, aus Timotheus und Lukas, das später hinzugekommen ist, eine Art Orientierungsproblem haben. Und damit wir diese Ausgangssituation besser verstehen, lese ich drei zusätzliche Verse, die unmittelbar vor dem Predigtext stehen, mit dazu. Und wir hören jetzt den Text Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 15. Sie, also Paulus und sein Team, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und jetzt setzt unser Predigttext ein. Als Paulus eine Erscheinung bei Nacht sah, stand ein Mann aus Mazedonien da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am nächsten Tag nach Hierapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns sehr. Himmlischer Vater, öffne unser Herz für dein Wort und sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen diesen Text in drei Schritten bedenken. Erstens der Ruf nach Europa, in der Krise auf Gott hören und ihm gehorchen. Zweitens die Begegnung am Fluss. Gott führt nicht in die Sackgasse. Und drittens, das geöffnete Herz der Lydia. Gottes Wort bewirkt Veränderung. Wir beginnen mit dem ersten Schritt, dem Ruf nach Europa. Wir haben gehört im Text, dass Paulus und sein Team über weite Strecken ihrer zweiten Missionsreise immerhin auf einer Länge von etwa 800 Kilometern nichts ausrichten können. Der Geist Gottes verwehrt es ihnen, das Evangelium zu predigen. Die Türen sind einfach verschlossen und die Blockade geht von Gott aus. Wir erfahren nicht den Grund für diese Verschlossenheit, aber nach 800 Kilometern quer durch das nördliche Kleinasien erreicht das Team jedenfalls in einer ziemlichen Ratlosigkeit die Hafenstadt Troas in der Nähe des Bosporus. Paulus wird ganz gewiss Gott immer wieder in den Ohren gelegen haben. Warum sind wir überhaupt hier? Wie soll es weitergehen? Was sollen wir denn machen? Wir wissen einfach nicht weiter. Liebe Gemeinde, auch das gehört zum Missionsalltag. Zeiten der Ratlosigkeit. Vielleicht auch manchmal zum Gemeindeantrag. Zeiten, wo die Türen verschlossen scheinen. Zeiten, wo wir Gott nicht verstehen. Und manchmal bleibt es uns nichts übrig, als auf Gottes Antwort einfach zu warten. In Troas kam die Antwort. Die Antwort Gottes an Paulus und sein Team. Und wir lesen, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Die Heilige Schrift unterscheidet zwischen Träumen und Erscheinungen bzw. Visionen. Der Träumende schläft, der Empfänger einer Vision ist wach. Vielleicht betete Paulus gerade, und da erscheint ihm ein Mann, der ihn anspricht. Und Paulus erkennt ihn als einen Mazedonier. Vermutlich zuerst an der Sprache. Sie sprachen alle Griechisch, aber gebietsweise war diese Sprache eingefärbt, so wie das im Deutschen auch ist. Wir wissen nicht, wer dieser Mann war. Paulus hat ihn vermutlich nie getroffen, auch später nicht. Aber der Mann setzt einen Hilferuf ab, einen Ruf um Rettung. Komm herüber und hilf uns. Die Erscheinung war kurz. Sie war schmucklos. Sie war kein starkes Zeichen. Aber sie war klar. Sie war unmissverständlich, dieser Hilferuf. Und dieser Hilferuf war eindringlich, so dass Paulus sein Team sofort informiert. Und unser Text berichtet weiter, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sofort nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass der Herr uns dahin berufen hatte, um ihnen das Evangelium zu predigen. Ab hier steht übrigens ein Wir im Text. Ab hier ist der das Evangelium schreibt, Lukas, mit dabei. Das Team hat das Zeichen ernst genommen, obwohl es nicht das stärkste Zeichen war. Die Brücke des Glaubens, über die wir im Alltag gehen sollen, erscheint uns manchmal auch schwach. Sehr filigran. Wird diese Brücke tragen? Es gibt immer einen, der gegen das Zeichen rebelliert. Und dann kommt der Zweifel, der sich einstellt, je länger man herumphilosophiert und mit dem Gehorsam wartet. Das Team des Paulus nahm dieses Zeichen als Berufung. Wir waren gewiss, dass Gott uns berufen hatte. Das zeigt ein Vertrauensverhältnis in Gottes Führung und auch ein Vertrauensverhältnis im Team. Manchmal wären wir vielleicht froh, wenn wir ein Zeichen hätten. Eine Erscheinung, damit wir Gottes Willen erfahren. Liebe Gemeinde, die Frage ist, ob wir aufmerksam genug sind für Gottes Zeichen und ob wir auf die Zeichen Gottes auch wirklich hören wollen. Die Frage ist nämlich, ob wir, wenn wir schon hören, aber Gottes Wille passt uns nicht recht in den Kram, ob wir dann diesen Willen Gottes nicht lieber überhören. Das Team des Paulus gehorcht Bezirks in Mazedonien eine römische Kolonie und wir blieben einige Tage in der Stadt. Also, es geht los mit einer Schiffsreise. Über Samothrake, eine Insel nach Neapolis, das ist schon ein Hafen in Mazedonien. Und dann geht es zu Fuß zur Stadt Philippi, genannt nach dem Vater Alexanders des Großen. Und der Hinweis, dass Philippi eine römische Kolonie war, teilt uns mit, dass diese Stadt ähnliche Sonderrechte hatte wie die Stadt Rom. Die Bürger dieser Stadt waren also privilegiert, sie waren reich und stolz. Die Stadt Philippi war das Herz Mazedoniens. Hier entschied das Team des Paulus anzufangen, einige Tage zu bleiben und darauf zu warten, welche Tür wird denn jetzt von Gott geöffnet werden? Für das Evangelium, für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und wieder lernen wir, die nächste Tür geht nicht gleich am ersten Tag auf. Und wir lernen noch ein zweites. Sie mussten warten, aber das Warten heißt nicht, dass sie untätig waren. Und damit sind wir beim zweiten Schritt durch unseren Text. Die Begegnung am Fluss. Gott führt nicht in die Sackgasse. Wir lesen weiter in unserem Text. Am Sabbattag aber gingen wir vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Die Situation des Paulus und seines Teams ist nicht so glatt und gefällig, wie man vielleicht meinen könnte. Das Zeichen Gottes hat ihnen die Richtung gegeben. Aber nachdenken, überlegen, handeln, entscheiden, das war dem Team nicht erspart geblieben. Das Team suchte ja immer in jeder Stadt zuerst nach einer Synagoge. Dort konnte man mit Landsleuten ins Gespräch kommen, die kannte ja schon einmal den Gott Israels als Anknüpfungspunkt. Aber in Philippi war Fehlanzeige. Es gab keine Synagoge. Und deshalb Versuch Nummer 2, der in unserem Text beschrieben wird. Wenn es Landsleute in der Stadt gab, dann würden sie sich am Sabbat am Fluss treffen, um rituelle Waschungen vorzunehmen und dort ihren Gottesdienst zu halten. Wieder Fehlanzeige. Es versammelten sich keine Juden am Fluss. Mazedonische Frauen kamen zum Fluss, wahrscheinlich um ihre Wäsche dort zu waschen. Und so konnte man die Situation interpretieren, ja, war das vielleicht doch eine Sackgasse? Das Team geriet nicht in Zweifel. Interessanterweise leitete das Team aus der Mission des Paulus kein Vorurteil ab gegenüber Frauen am Fluss. Paulus hat ja einen Mann gesehen, der ihn gerufen hatte, komm herüber und hilf uns. Sie leiteten nicht daraus ab, dass sie unbedingt diesen Mann finden müssen, sondern nur, Gott hat uns die Richtung gewiesen. Und beim Anblick der Frauen am Fluss sagten sich Paulus und sein Team eben nicht, dass das wohl alles ein Irrtum gewesen war. Sie zeigten keinerlei Vorbehalte gegenüber den Frauen. Sie kamen mit ihnen ins Gespräch. Sie setzten sich. Und das heißt, sie nahmen sich wirklich Zeit. Sie bezeugten den Frauen das Evangelium von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und es gab auch keine Macht, die sie jetzt hinderte, von Jesus Christus zu berichten. Da war keine Blockade mehr wie in Kleinasien. Wir begegnen hier einer ganz schlichten Selbstverständlichkeit missionarischer Verkündigung unter den Frauen am Fluss. Der Ruf des Mannes in der Vision des Paulus und das selbstverständliche Gespräch mit den Frauen am Fluss ist umso bemerkenswert, da man uns manchmal weiß machen will, Paulus und sein Team hätten ein problematisches Verhältnis zu Frauen gehabt. Dieser Text belegt uns, dass heute manchmal anzutreffende Vorurteile gegen Paulus und sein Team ist einfach nicht zutreffend. So nach und nach verschwinden die Frauen wieder. Das soll das Ergebnis sein. Eine Frau von allen bleibt. Eine Frau, sie ist keine Mazedonierin, wir erfahren es im Text. Sie stammte aus Thyatira, einer Stadt in Kleinasien. Sie bleibt und hört, und ihr geht das Herz auf. Liebe Gemeinde, Gott kann sich das leisten, Paulus und sein Team 800 Kilometer durch Kleinasien zu schicken, bis zur Hafenstadt Troas. Und dann auf eine Schiffsüberfahrt nach Mazedonien und dann Landweg nach Philippi, um diese eine Frau zu finden, deren Herz empfangsbereit ist für das rettende Evangelium. So wichtig ist Gott ein einzelner Mensch. Wir können es noch zugespitzter sagen, so wichtig ist Gott diese eine Frau, die ein offenes Herz für das Evangelium hat. Und bereits um dieser Frau willen ist der Weg des Teams nach Europa keine Sackgasse. Er ist hochwichtig. Er ist notwendig bei Gott. Er ist gesegnet. Natürlich, später wird es in Philippi noch andere Ereignisse geben. Dramatische Umstände, Verhaftung des Paulus und Silas. Kerkerhaft, dann Erdbeben, Zerstörung des Gefängnisses und dieser hart gesottene Gefängniswärter, der wird Christ. Aber jetzt, in unserem Text, widerfährt einer einzelnen Frau dieses großartige Geschenk des Glaubens an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und wir lesen in unserem Text weiter, und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus gesagt wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie bat uns eindringlich. Und damit sind wir beim dritten Schritt durch unseren Text angekommen. Das geöffnete Herz der Lydia. Gottes Wort bewirkt Veränderung. Lydia, eine Frau aus der Stadt Thyatira in Kleinasien, wir kennen diese Stadt aus der Offenbarung. Es ist eine Stadt, die ein Sendschreiben empfängt. Lydia ist Unternehmerin. Sie handelt mit Luxusgütern, mit Purpur. Das heißt, sie ist wohl situiert. Sie hat im Berufsleben ihren eigenen Platz eingenommen. Es ist eine Frau, die strategisch denkt. Thyatira war das Zentrum der Purpurherstellung und Philippi, die römische Kolonie mit den Sonderrechten, war ein idealer Absatzort. Wir können als selbstverständlich annehmen, dass sie lesen und schreiben konnte. Neben ihrer Planungsbegabung zeigte sie aber auch Verantwortungsbewusstsein, denn sie stand, wie wir erfahren, einen großen Ausfall. Und trotz ihres Erfolges scheint sie sich nach etwas ganz anderem zu sehnen. Die Götter der Antike bieten ihr nichts. Sie hat sich dem einen unsichtbaren Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, dem Gott, den das jüdische Volk zeugt, zugewandt. gewandt. Deshalb wird sie in unserem Text als gottesfürchtige Frau bezeichnet. Ihr Vertrautsein mit dem Glauben des Volkes Israel hat sie innerlich vorbereitet für das Evangelium von Jesus Christus. Merken Sie, Gott hat schon längst in ihrer Geschichte etwas begonnen. Sie auf eine Begegnung mit dem Evangelium am Fluss vor der Stadt findet, die vorbereitet. Dieser Gott Israels könnte eine tiefe Sehnsucht in ihr stillen. Eine Sehnsucht nach Frieden und Ewigkeit, nach Befreiung von aller Schuld und Selbstzentrierung. Eine Sehnsucht nach rettender Liebe und ewiger Geborgenheit. Und jetzt hört sie, dass dieser Gott Israels seinen Sohn als den leidenden Gottesknecht in diese Welt gesandt hat. Und dass er sich für die Schuld aller Menschen geopfert hat. Und dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten. Und dass er allen Menschen, die an ihn glauben, ewiges Leben in Gottes Gegenwart schenkt. Das ist die große Stunde der Maria, in der Gott zu ihr spricht, in ein vorbereitetes, empfangsbereites Herz hinein. Alle Frauen am Fluss haben das Evangelium gehört, aber nur Lydia hat es aufgenommen. Nur sie bewegte es in ihrem Herzen und nur ihr Leben wurde verändert. Sie war bereit dazu. Was wurde eigentlich anders? Lydia sorgte dafür, dass alle in ihrem Hause, dem sie vorstand, das Evangelium hören und verstehen konnten. Sie fanden alle zu Jesus Christus. Und wir erfahren, dass sie alle in ihrem Hause getauft wurden auf den Namen des Dreieinigen Gottes. Und dann öffnete sie als zweites ihr Haus für Paulus und sein Team. Eindringlich bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich glaube, dann lasst euch einladen. Gastfreundschaft. Lydia beherbergte sie auch dann noch, als Paulus und Silas ab in den Knast gingen und als es brenzlig wurde, Christen zu beherbergen. Gastfreundschaft, gerade auch in schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten, das ist eines der Markenzeichen christlichen Lebens bis heute. Das ist Nächstenliebe und Verantwortungsbewusstsein. Liebe Gemeinde, manchmal wird gesagt, dass Lydia die erste Christin in Europa sei. Ich glaube, dass das nicht stimmt, denn vorher gab es bereits Christen in Rom. Aber eines kann man von Lydia sagen. Lydia war die erste Christin in Europa, die eine Hausgemeinde gründete und von der aus dann in Philippi eine Ortsgemeinde entstanden ist. Denn wir lesen ja auch den Brief des Paulus an die Philipper, an diese Gemeinde. Das war dann eine Ortsgemeinde. Sie war eine mutige Frau. Sie hat ihre Möglichkeiten und ihre Begabungen für Jesus Christus und das Evangelium eingesetzt. Und ihr Beispiel zeigt, dass das Evangelium, wenn es ins Herz eindringt, wirklich vieles in Bewegung bringen kann. Ihr Beispiel zeigt aber auch, dass die rettende Liebe Gottes für einen einzelnen Menschen schon längst am Wirken war, ehe unser Text beginnt. Und wenn Gott Herzen vorbereitet und wenn Gott andere Menschen in Bewegung setzt, sein Evangelium zu bezeugen, dann kommt es zu heilsamen und rettenden Veränderungen im Leben derer, die die frohe Botschaft an sich heranlassen. Liebe Gemeinde, vielen Vielleicht ist jemand unter uns, bei dem Gott schon längst am Wirken ist, das Herz geöffnet hat für seine frohe Botschaft von der Versöhnung und von der Rettung für alle Ewigkeit. Dann lassen Sie sich dazu ermutigen, so wie die Lydia zu handeln, die ganze Sache gemacht hat, die in eine neue Lebens- und Alltagsgemeinschaft mit Gott getreten ist und die ein Segen für ihre ganze Umgebung geworden ist. Und wenn Ihnen Gemeindebau hier in Oppendorf am Herzen liegt, dann beten Sie für solche vorbereiteten Herzen in der Gemeinde, für aufnahmefähige Herzen, für das Evangelium und für ein Zusammentreffen des vorbereiteten Herzens und des Evangeliums, das zu Herzen geht. Gott lässt sich erbitten. Und wir sind ihm alle sehr wichtig, denn er hat seinen Sohn für uns gegeben.